Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ich bin heute ganz allein. Keiner wollte kommen.
Hä? Was?
Hä? Also doch. Ich sehe zwei. Ihr wollt doch gar nicht mitmachen heute.
Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun.
Dann mach was. Also okay, wenn ihr so schlau seid. Wer hat was?
Ja, ich fürchte, ich habe was.
Okay, erstmal hallo Jim. Mensch, ja. Ja.
Hallo, hallo.
Was für ein Einstieg eigentlich, unverschämt. Hi Raul.
Ja, hallo. Hi.
So Jim, du hättest was hier parat?
Ja, ich habe was parat, was ich eigentlich schon fast mal angekündigt habe. Und viele Monate schon in mir ventilieren ließ. Ist eine Sendung über Alan Vega. Der ist leider...
Vorsicht!
Der ist eine der prägenden Größen gewesen, zusammen mit seinem Kollegen Martin Rev, eigentlich Reverby. Und er hieß auch anders. Er hieß eigentlich Boruch Adam Bermowitz. Und sie bildeten das legendäre Duo Suicide, die eine völlig neue Musikperspektive in die Independent-Musik reingebracht haben und auch viele elektronische Entwicklungen in der Musik mitbegründet haben. Von wirklich unfassbar vielen mega wichtigen Künstlern und Bands als prägender Einfluss genannt werden, die bis heute eigentlich rau und unabhängig geblieben sind. Ihr Erstwerk erschien 1977 als LP. Sie sind aber seit 1970 eigentlich dabei gewesen und haben sich so als eine artsy, totale Unabhängigkeitstruppe mit anfangs noch als Trio mit so sporadischen Gitarrengeschichten. Die Gitarre haben sie dann erstmal völlig abgeschafft. Bei Suicide gab es die eigentlich auch gar nicht. Und haben auch in ganz eigenen Songstrukturen gedacht. Also Chorus war gar nicht unbedingt nötig. Raul, tut mir leid.
Der fängt schon an zu schwitzen, der Raul.
Ich hole mir mal ein Bier.
Sehr viel oder Repetition, ja. Sehr hypnotisch, sehr endzeitstimmungsmäßig eigentlich. 70 war das auch ein guter Zeitpunkt, weil New York 1970, seit Ende der 60er und auch bis weit noch in die 70er rein, drohte der Kollaps in New York, zum einen finanziell und zum anderen war das auch sehr abgewrackt. Das, was heute New York City darstellt, vor allem mit Manhattan, das war damals doch etwas anders. Die ganzen einschlägigen Gebiete, Times Square und so weiter, das war natürlich alles drogenverseucht und auch durchaus mit Pornokinos noch versehen. Das ist heute alles gesäubert. Heute kannst du da nichts mehr bezahlen. Damals konnten selbst solche Underground-Künstler wie Vega und Martin Rev sich da zusammenfinden. Vega ist insoweit schon mal eine schillernde Größe, weil er Jahrgang 38 war. Das Alter meines Vaters übrigens. Mhm. Nur hat er einen etwas anderen Werdegang gehabt. Eigentlich hat er angefangen...
Als dein Vater oder was?
Auch das, ja. Mein Vater war eher in der Punkmusik aktiv.
Stimmt, jetzt erinnere ich mich.
Und man kennt ihn und liebt ihn. Und nein, also Bermowitz selber fing an, Physik und Kunst zu studieren. Und Kunst hat ihn auch Zeit seines Lebens begleitet. Er hat angefangen mit Lichtinstallationen und allen möglichen anderen Geschichten. Und ist aber dann 1970 auf Martin Reverby, also sprich Martin Rev, gestoßen. Und dann haben die beiden überlegt, zusammen Musik zu machen. Reverby kam eigentlich aus der Klassik und eigentlich auch aus dem Jazz, auch aus dem Free Jazz. Aber hat dann irgendwann neue Wege gesucht, weil er sich da irgendwie ausgespielt fühlte. Da gab es genug Free Jazz-Größen, die da konnte er irgendwie nicht mithalten. Wie auch immer, jedenfalls haben sie sich dann zusammengefunden, haben sehr, sehr krude Dinge gemacht, die sich dann so entwickelt haben, wie gesagt, über diese anfängliche Trio-Besetzung mit sporadischer Gitarre, sehr seltsame Verfieser-Orgel, ziemlich abgewrackt und dazu so ein uralt Drum-Machine, das war so die Grundlage, später hat er das auf ein Synthi umgestellt, der Rev, und der Vega hat anfangs, ganz am Anfang, 1970, ein bisschen Gitarre gezupft oder eher so rein gestreut, hat das auch schnell sein gelassen, hat eigentlich dann nur noch gesungen. Haben dann über verschiedene Namen, ist er dann zu seinem Künstlernamen Alan Vega gekommen und dann haben sie ja sehr strange und auch artsy Konzerte gemacht, die nicht immer angenehm waren zu verfolgen. die späteren Konzerte, da gibt es auch legendäre Stories von völlig angepissten Fans, wo sie sich ein Gitter bauen mussten, damit sie von den ganzen Geschichten nicht totgeworfen werden, die da von Stühlen bis auf sie flogen. Was da alles Legende ist, kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Klar ist auf jeden Fall, dass sie eine Stimmung von der Straße für die Straße eigentlich kreiert haben. Also sie haben sich nicht dazu berufen gesehen, zu unterhalten im eigentlichen Sinne, sondern wollten die Zustände spiegeln, die zu der Zeit in der Gesellschaft, Weger war zum Beispiel totaler Anti-Vietnamkrieg-Mensch und auch diese politischen und sozialen Entwicklungen in New York waren natürlich nicht so prall. Und dagegen haben sie ja so ein bisschen apokalyptisch wirkende Musik gemacht. Und das kulminierte dann in der ersten Single 1976 mit einem Stück, was ich als zweites Stück spiele, aber in der Version von der ersten LP von 1977. Die LP ist selber im Dezember 77 erschienen, ist aber Anfang 77 aufgenommen worden. Und ja, ich würde sagen, wir hören mal ins erste Stück rein, damit ihr eine Ahnung habt. Kennt ihr Suicide?
Nee.
Nur mal gelesen vor 20 Jahren, Alan Vega auch nur mal gelesen, aber nie bewusst was gehört.
Ja, also. Dann werde ich euch jetzt zudengeln.
Okay.
Und wir fangen an mit dem eigentlich bekanntesten Stück von Ihnen, Ghost Rider, das erste Stück auf der ersten LP. Ghost Rider, Motorcycle Hero. He's screaming the truth. America, America is killing its youth. He's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider.
Oha.
So, meine Lieben, was höre ich von euch?
Soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Also, ich kenne die Band wirklich überhaupt nicht, ne?
Das ist skandalös.
Aber sagen wir so, ist eine Musik, die in der Form doch heute auch noch so gespielt wird, sag ich mal. Also, ne, es ist sehr gut. Es gab in den 80er, 90er Jahren den Einsatz von digitalen Synthesizer, hier ist sehr analoge Synthesizer, es kam ja wieder, also mir gefällt es ganz gut, also ich mag diese Synthi-Musik sehr, ich finde diese Bassline, die da immer spielt, ist sehr, sehr treibend. Es ist natürlich keine Musik, die man so einfach so am Sonntag früh beim Frühstück hört. Es ist ja, also, aber deine
es
Familie ist
nichts mehr.
Deine Kinder kiffen schon, oder?
Die sind 44 und 45.
Genau. Sind schon durch. Also.
Die sind schon durch.
Also mir hat das sehr gut gefallen. Also vor allem ich bin ein großer Fan von diesen, es gab in den 70er verschiedene Formen von Echo, aber das hier ist, glaube ich, ein Tape Echo, also die Idee, dass man den Sound auf Tape nimmt. Das ist ein Tape, was immer im Kreis fährt und über die Geschwindigkeit und den Feedback kriegt man diesen Effekt, was da kam, ne? Was da sehr gut eingesetzt wurde. Sehr experimentell, aber sehr schön für die Zeit, schon sehr neu, sag ich mal.
Sehr, sehr neu.
Also vielen Dank nochmal für deine Vorrede und auch für die Jahresangabe. Wenn man sich so ein bisschen in der Zeit auskennt, dann und mit aufmerksamen Ohren sich da durch die Zeiten gehört hat, dann fällt einem sofort auf, dass das extrem innovativ ist, was sie da gemacht haben. Und dass das eine Sache ist, die in den 80er Jahren massiv dann an Einfluss gewonnen hat und die ganz offensichtlich von vielen kopiert worden sind und ein massiver Einfluss für viele waren. Also das es ist zwar auch nicht meine Musik und es ist auch nicht mein Sonntagfrühstücksmusik, aber ich kann das verstehen, wenn man das hört, dass man denkt, wow, das ist wirklich mal was anderes. Also hier geht es mir zumindest, ich kriege hier mehr ein Wow-Erlebnis und auch die Bedeutung für diese Musik. Das ist immer das Problem, wenn man aus der Zukunft zurückgeht und dann Musik hört, um dann einzuschätzen, was das für ein Hammer war, als zum ersten Mal Satisfaction oder sonst was lief. Heutzutage ist man halt so vieles gewöhnt, aber bei der Musik kann ich das erfassen und es trifft mich auch mehr, als ich zum Beispiel zum ersten Mal Kraftwerk gehört habe. Mhm. Das habe ich nicht so, dachte ich, ja, aber hier kann ich das super verstehen. Es ist sehr minimal, es ist sehr aggressiv, es ist ja bewusst sehr spartanisch auch gehalten. Da machen Leute etwas, die genau wissen, was sie machen wollen. So klingt das für mich.
Also das ist, klingt ja auf eine gewisse Weise kaputt, aber sie haben auch sehr ab und an immer mal eine Ballade eingestreut, die dann so die nette Seite von Suicide.
Die machen auch Balladen. Darstellen.
Auch sehr ein bisschen angekiffte Ballade, obwohl sie übrigens beide außer ein bisschen Gras eigentlich zu der ganzen, in der ganzen Szene mit die Außenseiter waren, die fast nie Drogen, also quasi keine Drogen genommen haben.
Das glaubst du, wenn die das sagen.
Ja, ich glaube dem das, auch wenn der Vega zum Teil wirklich völlig verstrahlt aussah und wenn man so Live-Aufnahmen sieht, dann wirkte der da wirklich völlig durchgeknallt eigentlich, aber das ist so und ich meine, man darf nicht vergessen, der Mann war 39, als diese Platte.
Oh ja, okay. Ah, ja.
Und Wahnsinn, ja. Das muss man sich auch mal reinziehen. Der ist älter als Dylan, als alle Rockgrößen, die jetzt einfallen, und haut dann da so ein Experimentalteil raus. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und also mich betrifft dieses Lied zum Teil, unabhängig davon, dass es, also das haben wir jetzt hier nicht drin gehabt, aber der Text ist natürlich sehr düster. Der erste Teil, also man sollte sich das Stück ganz anhören, es ist nicht furchtbar lang, aber das trifft so diesen Neon, Hammer, irgendeiner komischen, tiefgelegenen, seltsamen Disco, wenn man es vielleicht so nennen will, wo sehr komische Leute vielleicht auch rumhängen. Also meine, der Titel der Sendung übrigens heißt auch Alan Vega, Bebop, Aluba im flackernden Schwarzlicht. Und nachher werdet ihr auch verstehen, warum ich das so nenne. Und weil wir ja zwar noch ein zweites Suicide-Stück hören, aber wir uns dann über die weitere Entwicklung von Alan Vega unterhalten. Und auch wenn Martin Rev auch selber ganz spannende weitere Soloplatten gemacht hat. Ja, aber Suicide selber, mir geht es so, wenn ich das jetzt zum Beispiel in einem Club hören würde, dieses Stück, durch diese hypnotische Linie würde mich das zum Tanzen bringen.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Die haben
das möchte ich sehen.
Die haben irgendwann gesagt, in dem Moment, wo bei uns Leute tanzen beim Konzert, ist unsere Karriere vorbei. Das war so deren Ansatz.
Echt?
Ja, weil sie Entertainment war nicht deren Ziel. Ja. Damals als Suicide.
Ist eine sehr punkige Einstellung, ne?
Oh, das ist ja das eigentlich noch mehr als Punk. Das ist einfach schon fast nihilistisch in einer gewissen Weise, weil die Punks, glaube ich, schon wollten ihr Publikum haben.
Ja gut, aber ich dachte, kommerziell und erfolgreich, und wenn jemand tanzt, dann könnte man ja den Eindruck gewinnen, es gefällt.
Also wenn man überlegt, dass wie einflussreich das war, selbst Bruce Springsteen war auf irgendwelchen Tribute-Geschichten dabei und also wirklich alle Größen, die du dir in der neuen Musik vorstellen kannst, auch in England, überall, die referenzieren auf Suicide, ist einfach so. Und vor allen Dingen auf die erste LP, auch von der zweiten EP, die 1980 erschienen, gibt es noch ein paar Geschichten. Die haben auch später dann noch weiteres Zeug gemacht. Dann haben sie sich lange getrennt. Dann sind sie irgendwie in den 2000er Jahren nochmal zusammengekommen, haben noch eine Platte gemacht, die ich jetzt nicht so überragend fand, aber immerhin. Das heißt, die sind sich auch bis zum Lebensende eigentlich als Freunde treu geblieben, haben dann eben nur ihre eigenen Projekte weiterverfolgt.
Lebensende? Wann?
Ja, wie gesagt, Reverby lebt noch. Der ist 47er Jahrgang, also 9 Jahre jünger. Das kennen wir hier ja irgendwie in dem Kontext bei uns auch. Und der, also der Martin Rev, der lebt noch, und der Alan Vega ist 2016 gestorben mit 78. Aber wie gesagt, er hat bis zum Schluss gnadenlos weiter seine Kunstprojekte verfolgt und auch Musik weitergemacht. Also schon eine interessante Type, so ein kleinerer Mensch, da sollte man auch einfach mal googeln, wie die so ausgesehen haben. Die haben auch wirklich heiße Outfits gehabt, so vom komischen Ghost Rider, würde ich sagen, bis zu irgendwelchen wilden, blondierten Haare, bis zu total abgefuckten Street Thugs, war alles dabei, wie die so rumliefen. Das war halt sehr authentisch.
Und ihr legendärer Ruf gründet auf diesen ersten beiden Alben?
Eigentlich auf dem ersten Album, würde ich sagen, weil das zu der Zeit einfach so anders war, so total anti und so, das war ja, also die haben schon 70 diesen Begriff Punk in ihren Plakaten zum Teil gehabt, das war im Prinzip so eine Art Elektropunk und aber eben so anders als alles, was du kanntest. Die waren ja auch, haben ja auch ganz viel im CBGBs gespielt, im anderen Clubs in New York, waren auch eine New Yorker Größe, da waren die Konzerte auch super besucht immer, soweit ich das gelesen habe. Und aber eben auch gerne mal mit Randale. 78 gab es auch Europa-Tournee, da gab es dann, gibt es auch Live-Aufnahmen von, es gibt ganz frühe Aufnahmen von denen über ein Raw-Tape, also Raw, R-O-I-R, ist ein altes Kassettenlabel. Die hatten Live-Aufnahmen von denen vor ihrer ersten LP rausgebracht, das ist sehr krude anzuhören, aber gibt es so eine Ahnung, wie die früher geklungen haben, bevor sie ihre erste LP rausgebracht haben. Und dann, wie gesagt, diese Live-Konzerte, 22 Minuten über Brüssel übersetzt, das sind dann schon so ein Mahlstrom, der dann über dich wegfegt. Aber das Interessante an Vega ist eigentlich, dass ihr Hall ist eine ganz wichtige Bemerkung, die eben Stefan ja schon gemacht hat. Das passte seiner Stimme, der singt wie so ein völlig kaputter Crooner aus der Rockabilly-Zeit, so ein bisschen Elvis auf Drogen und dann voll immer diese Hall-Geschichte da reingesetzt und dann auch ein Tape-Loop. Das kommt ganz gut. Das ist sehr, sehr eigen. Ja, ich würde sagen, wir hören mal ein zweites Lied rein. Das ist die 77er-Version ihrer Single und die heißt Rocket USA. Jetzt muss Rocket USA. Wie so ein Drogentraum.
Ja, also nicht so super zugänglich, muss ich sagen. Also, was denkst du, Raoul?
Mir ist gerade noch ein Begriff eingefallen, Genre, Techno.
Ja, ja genau. Techno. Das steht hier auf meinem Blätterchen auch drauf. Es ist ein Wegbereiter, wo sich auch viele Leute ziehen, auch aus der Industrial-Szene vor allen Dingen, weil die Industrial-Szene, die haben halt noch krachige Elemente reingemischt. Hier ist es ja so ein psychedelischer Mahlstrom, wo du reingeworfen wirst, dann macht er seine Roy Orbison oder Elvis-Geschichte auf Amphetaminen oder irgendwelchen anderen Drogen. Und das klingt so anders als alles zu der Zeit. Was ich muss das jetzt mal nicht für Ende 77 denken, wo es rausgekommen ist, sondern Anfang 77, wo sie ja auch schon mit den Sachen zum Teil live unterwegs waren. Und das ist so anders gewesen. Ja, einfach sehr, 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 sehr dunkel. Aber irgendwie auch, wie gesagt, ich könnte jetzt Cherie spielen. Das ist eine sehr, sehr schöne Ballade von der ersten LP. Die würde dann schon wieder anders sein. Oder Girl ist so ein lasciver, komischer Anmachsong, der auch zugänglicher jetzt gewesen wäre. Aber diese beiden Stücke sind die, worauf sich die ganzen Leute berufen, wenn sie ihre Tribute LPs oder zum 70. zum Beispiel von Vega gab es sogar ein Festival, glaube ich. Also jedenfalls, ich lese mal ein paar Namen vor. Also da gab es eine limitierte EP-Serie, also auf 10-Inch Vinyl. Bruce Springsteen war dabei, Primal Scream, Peaches, Grinder Man, Spiritualize, The Horrors, Pansonic. Hören wir später von dem Hauptmenschen von Pansonic noch ein Stück mit ihm zusammen. Julian Cope, Lydia Lynch, Vincent Gallo, The Liars und. Mhm. Also von daher, und diese Liste lässt sich total weiter fortspielen. Und tatsächlich hast du recht, Raul, das hat auch Grundlegendes für den Techno-Bereich.
Mhm. New Yorker auch, ne? Ich meine, das ist schon ein New Yorker-Scene auch.
Also. Ja, wobei New York hatte ja gleichzeitig dann diese totale Disco-Show, wo dann die
Hausmusik... Ja, aber ich meine, die Künstler hier,
das war auch schon... Ja, ja, da ist schon viel New York dabei, das stimmt. Mhm. Aber das war jetzt nur bezogen auf diese Birthday-Geschichte.
Ja, aber vielleicht Leute, die... Ich meine, das muss ja besonders sein, wenn du in den 70er Jahren in New York unterwegs warst. Ich glaube, dass diese Art von Musik schon dort, wenn du in L.A. warst, also du bist so viel, viel später dazugekommen. Ne? Ich glaube, dass New York da vielleicht, so wie du New York beschrieben hast, und das fand ich ganz gut, auch mit dieser Musik zusammen, schon auch bindet mit dieser Generation, diese Zeiten, vielleicht auch der Musik.
Also hier waren jetzt auch ein paar Europäer dabei, jetzt bei der Aufzählung. Aber
wann bist du mit der Musik in Kontakt gekommen?
Schon 80 oder um den Dreh, also schon sehr, sehr früh. Oh. Und da habe ich mir auch die zweite LP geholt. Die erste habe ich damals irgendwie, gab es damals nicht so richtig gut zu kaufen. Und da habe ich dann ja auch Heavy Metal und alles mögliche andere gehört. Mhm. Aber die kenne ich schon relativ lange. Und auf Alan Vega selber bin ich total abgefahren, als ich mir 83 seine dritte Solo-LP gekauft habe. Da hören wir auch gleich ein Stück von.
Ah ja, okay. Jedenfalls, das ist mein zweites Suicide-Stück und es ist sofort unverkennbar Suicide. Absolut. Also ganz, ganz klar deutlich zu erkennen. Das hätte ich jetzt, ich werde mal das dritte Stück, werde ich auch sofort erkennen, dass das von Suicide
ist. Ja, das ist dann schon anders. Das geht dann mehr in diesen Titel, Biber Beluber im flackernden Schwarzlicht.
Okay,
Das ist, also letztlich ist das alles Musik, vor allen Dingen noch das nächste, was in so einem David Lynch-Film gut funktionieren würde. So sehr kaputte Geschichten mit einer spannenden, elektrisierenden Musik, wo das Schwarzlicht flimmert halt, das passt irgendwie. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Lynch natürlich ein Alan Vega-Fan ist. Ne? Oder davon gehe ich mal sehr aus. Naja, also jedenfalls, wir können ja mal in das dritte Stück reinhören. Das ist ein Wechsel. Man darf nicht vergessen, dass die erste Platte ist zunächst auf einem so einem Independent-Label erschienen. Aufgenommen übrigens im Studio, wo auch Springsteen damals aufgenommen hat. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Das ist irgendwo in so einer kleinen Stadt in New Jersey, wo jetzt eine Autowaschanlage steht. Sehr schön. Aber da sind viele wichtige Platten aufgenommen worden. Und diese Platte jetzt hier ist 83, er hat schon 80 seine erste Solo-EP parallel quasi zum zweiten Suicide-Album rausgebracht. Und da spielt er nochmal die Geschichte etwas poppiger durch. Produzent ist Rick Ocasek vor allen Dingen, noch so einen zweiten. Und von den Cars, der spielt auch Keyboards und ein bisschen Gitarre. Mike Kuch geschrieben, aber Kutsch höchstwahrscheinlich ausgesprochen. Spielt die Gitarre auf diesem Stück und das ist ein Stück, was mich immer total geflasht hat. Ich würde gerne auch Balladen spielen und noch weitere Stücke auch von dieser Soloplatte. Wäre alles da, aber wir haben nur begrenzt Zeit. Wir hören mal rein in Everyone's a Winner, Baby. Und der größte Witz an dem Stück ist, da wird ernsthaft als Urheber des Stückes der Hauptmensch von Hot Chocolate genannt.
Das ist so ein Hot Chocolate-Stück.
Ja, aber der Text ist völlig anders.
Everyone's a winner, baby.
Der Text ist völlig anders und die Musik ist auch völlig anders. Okay. Warum die das jetzt noch referenziert haben, weiß ich nicht, aber egal. Too many sad things are walking around. Now let's
since I saw. I wanna see you now. So easy to be down. It's so easy to lose all the time. And you know how you do that? Just don't do anything. That's not easy to win. Takes a lot of hard work.
Wir hören eine Gitarre. Mm. Ja, der Raul ist total begeistert.
Ich bin total baff. Es ist tatsächlich nicht zu erkennen, das Originalstück.
Na, das hat mit Hot Chocolates Version so gar nichts zu tun.
Überhaupt nichts. Nur den Titel, ne?
Ja, nur den Titel. Das Aber sie haben es ernsthaft auf der Platte, haben sie die Credits an den Mann
das
gegeben.
Das gibt es ja nicht, ja.
Der Text ist auch anders.
Der Text ist völlig anders.
Der Text ist auch, ja. Das Chocolate-Stück ist so ein Disco-Tanznummer, eine sehr, sehr nette Nummer, aber es ist, ja, ich bin verblüfft.
Aber bist du denn musikalisch
begeistert? Ja, spannend. Ich finde, ist das vom Soloalbum jetzt gewesen?
Das ist von dem dritten Soloalbum.
Ja, also die Genialität dieses Mannes dann, also sehr rotzfrech, wenn man so bedenkt, 1939, er war ja immer 38. der Älteste.
38, genau.
Er war ja 4 Jahre jünger als mein Vater übrigens.
Siehst du?
Mein Vater war Papa.
Nein, aber verblüffend, also sehr, ich würde es jetzt nicht zwingen, wie gesagt, immer hören, aber wie der die Stücke aufbereitet,
sehr verblüffend, also spricht mich an, sehr innovativ. Und das war jetzt 82, das 83?
83,
ja. Da war es wahrscheinlich immer noch originell, ne? Aber da zu dem Zeitpunkt fing ja an, sich viel zu entwickeln, aber wow, ja.
Da ist eine
richtige, große Entdeckung.
Entschuldigung, wollte nicht reinladen. Mhm. Da es eine Major-Platte war, haben die Produzenten dann denen auch natürlich reingefuscht. Aber andererseits war es ein sehr fetter Sound, eine total coole, schmirgelnde, kreissägenartige Gitarre. Ich könnte dieses Stück auf Repeat 100-mal hintereinander hören. Ich finde das fantastisch. Und dieser leicht weggetretene Gesang von ihm, der passt da wunderbar. Ja. Und wie man merkt, es gibt eigentlich auch da noch keinen Chorus, ja. Mhm. Also das hatte ja so in Einzelfällen, gibt es so Synthi-Linien, die in den Balladen manchmal so eine Art Chorus imitieren, aber in Wirklichkeit dengelt ihr das durch. Und die ganze Platte ist einerseits sehr glatt produziert, aber es gibt ein paar Tracks, wo diese Schmirgelgitarre auftaucht und das ist ja auch total anders als zu Suicides-Zeiten, wo die Gitarre ja gar keine Rolle spielte.
Wie heißt also, das Album?
Das Album heißt Saturn's Trip.
Saturn.
Ja, Saturn's Trip, ja.
Und kann ich nur empfehlen. So, Stefan.
Ja, genau. Der Sound ist ja nicht mehr dasselbe. Ne? Das ist definitiv, wie du sagst, ein bisschen glatter. Das ist auch definitiv 80er-Sound auf jeden Fall. Auch wieder sehr minimalistisch. Also zum Glück kenne ich das Original von Hot Chocolate nicht. Also ich habe keinen Vergleich. Ja, beeindruckend. Ich meine, auch da muss man, ne, das ist immer schwierig, wir zeigen hier nur immer kurze Abschnitte von, aber wie Raul das meinte, das, gut, die 80er waren natürlich schon auch eine wilde Zeit, also man muss gucken, es gab auch viel wilde Kram in den 80ern. Ja, verblüffend auch man hat nur eine Minute gehört, aber wie du meintest, der Song geht einfach so weiter, ne? Es gibt da keine, man denkt, vielleicht gibt es irgendwann einen Refrain oder sowas, aber mir gefällt vor allem diese Synthi da dazwischen, ne, der doch sehr gut kommt und genau, der Gesang ist nicht so meins, die Stimme ist nicht so meine, ja,
dann
Stimme.
Wird's schön noch.
Und aber auf jeden Fall sehr spannend und also ich kannte überhaupt nicht, also für mich alles neu.
Die Synthi-Linie imitiert ja eigentlich so eine Bebop, also so eine Rockabilly-Linie, so ein Bebop-Alula-mäßiges. Und das hat er in vielen seiner Tracks, wo dann auch auf einmal so eine Gitarre rein sägt, wie jetzt auch in dem zweiten Suicide. Moment mal, da war jetzt der Synthi, der eine Gitarre imitiert hat, in so einem Rockabilly-Style. Das lief eben ja. Kann man ja nochmal reinhören. Und also ich also die Platten wurden dann erstmal glatter, es gab noch eine Nachfolgeplatte, also die erste Solo-LP von 1980, Alan Vega einfach schlicht betitelt, und die zweite, Collision Drive, das war noch sehr rau, auch mit wenig Bass leider produziert, aber trotzdem spannend. Da, es gibt immer wieder auch auf der ersten Suicide-LP, Frankie Teardrop, oder da Viet Vet, also Vietnam-Veteran, sehr, sehr düstere Stories über Leute mit harten Suiziden und solchen Geschichten. Das ist nicht immer nett. Und wie gesagt, auch da setzt es manchmal sich dieser Faden fort, dass er nicht nur unterhalten will. Und trotzdem werden dann ab 83, also ab dieser LP, die Aufnahmen völlig glatter. Und bei der nächsten Just a Million Dreams ist es schon sehr, sehr poppig. Da hat er dann auch später gesagt, die haben da mit meinen Songs rumgespielt, da habe ich die am Ende gar nicht mehr erkannt. Es folgten diverse Platten danach, die finde ich selber nicht so ultra spannend. Auch in den 90ern hat er immer wieder Platten veröffentlicht. Die nächste Platte, die ich hier vorstellen will, ist eine Zusammenarbeit mit Mika Vainio und, wie heißt denn unser Freund, Vaisanen, den Vornamen habe ich gerade gar nicht auf der Pfanne, zwei Finnen, die über Panasonic, eine wichtige Elektronik-Kombo aus Finnland, einen sehr eigenen Sound zusammengemixt haben, mit ihm zwei LPs gemacht haben. Diese hier, da spiele ich ein Stück von 1998, was passenderweise wieder heißt Sick Sick USA. Und da spielt er wieder auf die seiner Meinung nach nicht immer gelungenen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Und ja, wir hören mal rein. Stations. Prison camps. Sick, sick USA. Sick, sick USA. Legal morons. Yeah, they're knocking off lives, lice. Yeah, so the assholes. Enjoy hotel life. Jetzt in schwererem Elektrokostüm mit aktueller Elektronik, kommt auch gut. Wieder ohne Gitarre dann halt, ne?
Mhm, ja. Also man erkennt da ganz also schon direkt Suicides, finde ich, ne? Vom, sowohl von der minimalistischen Konstellation von diesem rau, fast industrial Bassline, dieses Sprechen, Lachen, etwas anders eingesetzt, bisschen Lo-Fi, also nicht mehr so, ne, ganz so von dem, wir hatten ja ein Beispiel vorher aus den 80er Jahren, was sehr, sehr glatt war, das hier ist wieder auch teilweise, ne, übersteuert.
Sie haben es beides gemacht. Einerseits einen mächtigen, bassigen Grundton und darüber dann diese Knistergeschichten, als ob da wieder irgendein Synthi nicht ganz funktioniert. Also sehr gemixt. Also du hast recht, die wollten eine gewisse Rauheit da reinbringen, aber es ist natürlich super voller Sound.
Ja, ja. Mhm. Und genau, also das war ganz schön, dass wir vorher Suicide gehört haben, weil der Ursprung oder die Verbindung ist ganz klar, finde ich, ne? Also anderer Sound, also wenn man auch andere Zeit und du meintest, diese Zusammenarbeit mit den Finnen führt schon dazu, dass man auch modernere Sound hat. Genau, also das ist also spannend, aber ich müsste schon ein bisschen mehr hören, um da ehrlich, um da wirklich, ne, das ist kein Stück, wo man sagt, boah.
Das ist noch dann, das Ansprechendste für euch.
Ja, ja,
oh, genau. Okay, ja.
Okay.
Ja, es ist auch nicht meine Musik, aber auch hier erkenne ich wieder diesen, die ein tolles Händchen für treibende Beats und Bässe. Auch unverkennbar die Anlehnung an Suicide, sofort herstellbar. Ein gutes Beispiel. Das ist also dann Jahrzehnte später sozusagen entstanden nach seiner Hochphase. Und das hast du wahrscheinlich mit Fingerspitzengefühl ausgesucht, um uns das zu präsentieren noch.
Genau. Also es ist, also Mika Vainio und der leider inzwischen längst tot ist und Ilpo Väisänen, das sind zwei Leute eben von Pansonic, eine wichtige Elektro-Kombo aus Finnland und die auch sehr minimalistische Sachen gemacht haben, deshalb passte das hier gut. Und wie gesagt, die haben ein zweites Album gemacht, ein paar Jahre später noch. Und insgesamt finde ich das wieder genau in die Richtung, die mich total anspricht. Das hat so einen hypnotischen Sog, den das Ganze entwickelt. Das Lied ist auch insgesamt 5,5 Minuten lang. Das muss man natürlich von Anfang bis Ende hören, um die überhaupt in diesen Sog reinzukommen. Für euch diese Snippets, die wir hier spielen, da muss man sich überhaupt erstmal einen Halt geben und irgendwie mal gucken, da ist es vielleicht schwieriger, da reinzufinden. Vielleicht würdet ihr gequälter sein, wenn ihr das ganze Stück hört, aber vielleicht findet ihr das dann auch besser. Ich weiß es nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall,
das Ganze. Auf jeden Fall, ja, ja, ja.
Und wie im Hintergrund wieder wichtig, Sick Sick USA, also ein klarer Kommentar,
ja.
Der wieder gut in dieses Suicide-Schemata passt. Also von daher, ja, er hat auch ganz tolle Platten weiterhin gemacht, zum Beispiel mit Alex Chilton und Ben Vaughan, Cubist Blues, das ist ein tolles, eher bluesiges Doppelalbum von 1996, was ich schon immer total verehrt habe. Das ist jetzt sogar wieder veröffentlicht worden, auch endlich mal wieder. Das hat mit Suicide nur noch mittelbar zu tun. Nur über Vegas Stimme eigentlich erkennbar. Da gibt es auch eine neue Fassung, wo Leute aus der aktuellen Indie-Szene dabei sind. Alan Vega After Dark von 2021, da war ja schon drei Tage war ja schon 5 Jahre tot, sind alte Aufnahmen irgendwie nochmal wieder veröffentlicht worden auf 2 LPs, kann ich auch nur empfehlen. Und wir schließen die Sendung. Man könnte noch 1000 andere Werke von Ihnen ansprechen oder von ihm mit einer finnischen Gruppe, die diesen Sound selber für sich adaptiert haben. Kennt kein Mensch, die haben auch nur eine LP rausgebracht. Auch die Jungs, die dahinter stehen, das sind Harry Kupain an der Gitarre. Und spielt sonst in Emma Peel oder der Gruppe Piss Factory, wieder ein charmanter Name. Oder Nuti Kataja, das ist so ein finnischer Indie-Rock-Sänger, der in New York lebt und jetzt inzwischen in Berlin. Und der hat bei den Stimulators und Unhinged so garagenrockiges Zeug gemacht. Hier spielen sie den Song You Don't Look So Good von ihrer 2004er LP. Yeah! So. Ich sehe hier nur verzückte Gesichter.
Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Mehr Gitarre, also, ne, also schon eine Struktur, die mittlerweile so was, was mir, was ich von Suicide mitgenommen habe, ist eine gewisse Aufbau, was man in so in viele Genres später auch Krautrock teilweise wiederfindet oder auch, na, das ist diese Aufbau ist ja heutzutage gar nicht mehr so ungewöhnlich, sage ich mal, in minimalistische Bands. Und also mit der Gitarre hat es mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Auch dieses, vor allem diese Solo dazwischen, wo die Gitarre dann einsetzt und dann dieses Synthi-Teil. Schon der Sound auch von Suicide. Und aber ich muss in dem Fall für mich zugänglicher, muss ich sagen. Das hat mir sogar sehr gut gefallen. Also da könnte ich auch länger hören, sage ich mal.
Raul? Ja, unverkennbar Suicide Einflüsse hat mir auch sehr gut gefallen. Auch der Sänger orientiert sich ja, ne, an allen Alan Vega, der Beat, wie der Basslauf. Ganz klare Inspiration und ich sehe mich so langsam jetzt auch da unten in einem Keller, so bei Flackerlicht. Aber einer guten Flasche Rotwein vielleicht dann noch zusätzlich.
Ja, genau.
Also was ich hier wieder auffällig fand, war so billig Drum-Maschinen im Hintergrund, die da so eine gebrochene Grundstruktur reinbringt. Dann dieser ziemlich flache, aber total weit aufgenommene, komische, helle Gitarrenriff, der dann dadurch dengelt die ganze Zeit, totale Repetition. Dann, wie gesagt, die Vega-Anleihen und lustigerweise mit so einem Flash-Synthi da irgendwie so eine seltsame Melodie noch als Solo reinkippen. Das bricht dann nach diesem Stück dann so ein bisschen ins Wirre noch, aber die Gruppe ist insgesamt mit dieser einen LP gut anhörbar. Das ist auch nur ein kleines Beispiel aus dem riesigen Kosmos, was man an beeinflusster Musik da spielen kann.
Naja, das ist ja klar. Ich glaube, dass du meintest auch zu Recht, dass diese Band Suicide sehr viel als Inspiration von anderen Bands zitiert wird, weil ich glaube, die haben Tür aufgemacht, ne, was noch sehr viel Möglichkeit ermöglicht dann ist es natürlich, aber das war ja, ich, also war neu für mich, also auch diese, die tatsächlich, wo der Ursprung von bestimmten Musik oder Musikrichtungen, die ich gerne mag, doch herkommen konnte, sag ich mal. Ne? Ich glaube, das ist, man kann es nicht immer, diese Musik ist ganz klar Suicide inspiriert, aber ich glaube, es gibt noch andere Musikrichtungen, die vielleicht nicht mal so minimalistisch sind, aber wo die trotzdem, wo Suicide trotzdem einen Einfluss hatte auf die Menschen, die diese Musik gemacht haben.
Absolut. Und wie gesagt, erstaunlicherweise ja eine sehr chorusfreie Musik, die aus meiner Sicht trotzdem gut funktioniert. Und wie das ja in vielen elektronischen Bereichen ist, bis hin zur Drone-Musik, wo du eigentlich nur den Schallwellen lauscht, die sich in einer bestimmten modulierten Weise dann entwickeln. Und aber hier ganz, ganz wichtig, 77er-Platte, die sollte man sich mal reinziehen. Frankie Teardrop aber das Lied, oder Teardrop, wie man eigentlich sagen würde. 10 Minuten hörst du nur einmal. Nick Hornby hat gesagt, das kannst du dir nur einmal anhören. Das war's dann. Das ist ein absoluter Depro-Song über so einen Typen, der seine Familie umbringt, weil er als gefrusteter Fabrikarbeiter irgendwie nicht weiterkommt. Also schöne Texte hatten sie nie, aber bei ihren Liebesliedern schon.
Ja, und historisch immer ganz schön auch. Ne? Wir haben ja immer wieder diese Idee auch also darzustellen, ne, wie die Musik zusammen mit dem Kontext entsteht. Ja. Und das hast du am Anfang auch sehr gut gebracht, finde ich. Und man kennt New York in den 70er, das war auch kein Glamour-Stadt wie heute, auf jeden Fall.
Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke euch für eure Offenheit, aber wir haben ja noch
was. Ja, wir hätten noch was, sagt der Raul zumindest.
Ja, was war das nochmal?
Das ist Intro? Die berühmte Auffälligkeit des Jahres.
Die Auffälligkeit der Woche, ja, des Monats, ja. Ich habe ein ganz kurzes Thema, was uns ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar geht es um den Deutschen Podcastpreis. Ich wollte zumindest drei Sätze dazu verlieren. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung wird wahrscheinlich die Preisträger schon bekannt sein. Dazu gehören wir nicht.
Wie könnte das passieren?
Wir haben ja eine ganz kurze Sendung noch gemacht, in der wir unsere Fans gebeten haben, für uns abzustimmen, für diesen Publikumspreis.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch für alle, die sich daran beteiligt haben, für die 30 Stimmen. Nein.
Es waren doch ein paar mehr.
Nein, lieben Dank. Ich weiß gar nicht genau, es war, ich denke, Anfang Juni wurden die Nominierten dann bekannt gemacht. Wir hatten uns beworben für den Punkt bester neuer Podcast und bester Independent Podcast und dann habe ich dann festgestellt, dass wir in beiden Sparten also nicht nominiert sind, was damit war ja auch überhaupt nicht zu rechnen. Das ist ja auch alles immer auch nur Spaß und so etwas. Aber ich habe mir dann eben näher angeguckt, wer sonst so nominiert ist und unter neuem Podcast ist tatsächlich so jemand wie Kurt Krömer mit seinem Podcast, den er wohl dieses Jahr gestartet hat, bei denen er über seine Depressionen oder so spricht. Und auch bei den Independent Podcasts findet man zumindest einige Podcasts, ich habe da immer mal kurz reingehört, die super fantastisch, also fast hörspielartig produziert sind. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, das ist kein Preis für uns. Oder
wären wir nominiert gewesen, hätten wir den Preis sowieso nicht angenommen.
Also zunächst mal muss man ja vielleicht auch sagen, dass es ein bisschen daran krankt, also nicht, dass wir dann den deshalb gewonnen hätten, garantiert nicht, aber wenn du nur eine Kategorie Lifestyle hast, unter die gesamte Musik fällt, dann ist da schon irgendwas schwierig. Normalerweise müsste man ja auch schon den Bereich Musik dann unterteilen, aber geschenkt. Also das war einfach nur mal spannend, da mitzumachen und dann zu sehen, dass im Prinzip ja die Bekannten vornehmlich, aber auch einige andere gute Leute dann eben die Preise abräumen und das passt dann so. Aber vielleicht ein bisschen mehr Differenzierung in der Preiskategorie wäre nicht schlecht.
Ja. Und wir haben dem Kurt Krömer immerhin ein bisschen Schatten gemacht.
Ja, genau. Also ich würde mich darüber freuen, wenn tatsächlich, das ist ein Industriepreis, muss man ganz klar und deutlich sagen, wenn es vielleicht sowas auch geben würde, wie einen alternativen Podcastpreis, wo tatsächlich so Wohnzimmer-Podcasts wie es unser
ja,
ist.
Ja.
Wir sitzen hier übrigens in unserer Außenstelle in Merl zum allerersten Mal, auch in einem Wohnzimmer und ich denke, wir liefern
mit Chips und so.
Wir liefern super gute Audioqualität, also insofern auch das ist möglich. Es muss nicht immer ein Studio Bums oder sonst was sein, wie die ganzen anderen heißen. Aber das war mal ein kurzer, es lag mir auf der Seele noch mal zwei, drei Sätze
zu musst sagen, gesagt,
das haben wir hier gemacht. Das, ansonsten denke ich, werde diesen Preis nicht mehr hier.
Ja, genau. Podcast
herzlichen erwähnen. Glückwunsch.
Ihr könnt es machen.
Herzlichen Glückwunsch an Kurt Krömer. Ich denke, es ist wichtig, einen Podcast über das Thema zu haben.
Genau. Okay. Ja, das wäre es dann. Also vielen Dank, Jim. Für diese sehr spannende Folge und doch für mich ganz neu und interessant. Also ich finde immer ganz schön, wenn man eine Folge hat, wo man danach ein bisschen Sachen hat, wo man doch recherchieren kann, nochmal reinhören. War sehr viel Impulse da drin. Ich sage auch an dich, Raoul, nochmal tschüss und fahr vorsichtig nach Hause. Ne?
Ja, mach ich.
Tschüss, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.